Ja, worauf warten wir eigentlich zu Weihnachten? Worauf warten wir zu Advent? Das ist eine gute Frage. Was geschieht eigentlich zu Weihnachten? Wer ist da geboren, der Weihnachtsmann? Es ist schon eine Herausforderung. In einer Gesellschaft, wo man Golgatha für eine Zahncreme hält, wird man sicherlich wieder ganz neu von den Inhalten des christlichen Glaubens erzählen müssen, dürfen, können, sollen. Was erwarten wir eigentlich? Was ist eigentlich das Zentrum unseres Glaubens? Woraus besteht eigentlich Weihnachten, die Weihnachtshoffnung? Was ist das eigentlich? Dass wir irgendwas kaufen können, dass wir irgendein Schnäppchen kriegen, dass wir irgendwas richtig billig kriegen, ist das die Hoffnung zu Weihnachten? Ich hoffe, dass ich am Schwarzen Freitag richtig zuschlagen kann. Was sind die Hoffnungen? Und ich denke, das ist ein Stückchen unserer Aufgabe, dass wir den Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft deutlich machen, was ist eigentlich der Inhalt zu Weihnachten? Hoffnung haben, warten. Ja, die Christenheit, Advent, Adveniere, Ankommen, wartet auf das Ankommen Christi. Das ist für Christen, die regelmäßig zu Weihnachten, zu Advent, zum Gottesdienst gehen, der Inhalt, das, was eigentlich uns immer wieder gepredigt wird und was für uns wichtig ist. Eine Zeit der Besinnlichkeit, der Ruhe, wo wir abschalten können, wo wir Abstand gewinnen. Allerdings, wenn ich gestern in meinem Garten höre, was da an Flugzeugen über mich drüber geflogen ist, habe ich die Frage, ob wir wirklich warten, ob wir wirklich die Zeit der Ruhe nutzen, ob wir, die meisten sind in den Flieger und irgendwo hingeflogen, um dort das warme Wetter und das Wasser oder was auch immer, das besonders gute Angebot von Hotelkette irgendwas zu nutzen. Wir sind ja gar nicht mehr in der Lage zu warten. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, diesen Inhalt zu Weihnachten, zu Advent auszuhalten. Wir warten auf die Hoffnung dieser Welt. Hat diese Welt überhaupt eine Hoffnung? Auch das ist ja eine Frage, die wir uns stellen müssen. Auf was hoffen wir eigentlich? Predigtreihe, die den Schutz Gottes, seine Fürsorge in Gegenwart und Zukunft selbst in schwierigen Lebenslagen thematisiert. Ja, das ist schon auch etwas, was unsere Zeit prägt. Wo ist denn der Schutz, den wir brauchen, die Hilfe, die wir brauchen? In einer aufgewühlten Zeit, wo wir laut Nachrichten eigentlich täglich, stündlich damit rechnen müssen, dass irgendein Land im Osten das Gebiet der NATO angreift und wo die Nachrichten darüber berichten, wie und wo das wohl passieren wird, wahrscheinlich in diesem kleinen Korridor zwischen Russland und dem Restgebiet von Ostpreußen. Und dass wir da jetzt schon Soldaten, deutsche Soldaten hinschicken und das beste Material, was wir haben. Wir hoffen vielleicht, dass es noch ein paar Wochen dauert oder vielleicht ein paar Monate dauert. Was ist eigentlich unsere Hoffnung? Wir befinden uns in einer Klimakrise, in der Phase wirtschaftlichen Rückgangs. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und kränkelt. Wir planen einen Flughafen in der Hauptstadt und das dauert Monate, Jahre, Jahrzehnte und Stuttgart ist auch noch nicht fertig. Was ist unsere Hoffnung? Gott ist unsere Zuflucht, das ist das Thema 1 gewesen. Gott begleitet uns, Thema 2 heute. Gott verlässt seine Kinder nicht, auch wenn wir Angst haben. Ja, das ist tatsächlich etwas, was mehr und mehr um sich greift. Die Angst, wer hält mich, wer trägt mich eigentlich durch diese Zeit hindurch? Der Text, der zu diesem Sonntag ausgesucht wurde, kommt aus dem Trostbuch, aus dem zweiten Teil des Buches Jesaja. Und ist ein Text, der uns in besonderer Weise auf den Trost Gottes, auf das Fürchte dich nicht hinweisen soll. Ich möchte diesen Text lesen, wäre schön, wenn ihr den uns mal zeigt. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn Gott uns das sagt, wenn er uns das deutlich macht, aus dem Trostbuch Israels, aus dem Propheten Jesaja, dann gehört sicherlich auch dazu, dass man sich diesen Text einmal zu Gemüte führt, dass man sich die Zeit nimmt, ihn zu lesen, dass man zuhört, dass man in den Gottesdienst kommt, dass man die Zeit zu Weihnachten, zu Advent nutzt und nicht die Hektik dieses Alltags auch noch vergrößert, indem man den nächsten billigen Flieger nimmt. Ja, das Leben wird dann billig und hat dann nichts mehr. Wenn man sich ein Wort Gottes sagen lässt, muss man sich hinsetzen und zuhören, muss man in der Lage sein, sich von Gott her etwas sagen zu lassen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gott ist da. Gott ist nicht ein Gott, der laut schreit, rumkrakeelt und das nächste Sonderangebot dir in die Tasche erzählen möchte, sondern er ist ein Gott, der schon auch leise spricht und dem man sich Zeit nehmen muss, um zuzuhören, wo man sich hinsetzt und von Gott etwas sagen lässt. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die Rechte meiner Hand, meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht, ein Wort zu Weihnachten, das ist interessant. Wenn man sich die Weihnachtsgeschichten und die Geschichten um Weihnachten herum einmal zu Gemüte führt, sich in dieser Zeit, diese Zeit nimmt, fällt einem auf, dass das ein Akzent zu Weihnachten ist, der sehr intensiv in der Bibel akzentuiert wurde. Zacharias, Lukas 1, das heißt der Vater von Johannes dem Täufer, das heißt der Vater des Mannes, der Prophet ist und das Kommen des Messias vorbereitet, Zacharias. Der Engel erscheint ihm und was sagt er ihm? Fürchte dich nicht. Ich handle neu, ich habe etwas vor, fürchte dich aber nicht. Es wird etwas sein, was etwas ganz Neues ist, aber fürchte dich nicht. Zacharias hat damit noch Mühe, weil das Handeln Gottes so neu ist. Er schweigt, er muss schweigen, er wird stumm. Fürchte dich nicht. Damit fängt das Geschehen um Weihnachten an. Maria, Lukas 1, die Ankündigung der Geburt Jesu. Das, was der Engel ihr sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, eine Geburt ohne menschliche Zeugung, das ist schon für eine junge Frau eine Herausforderung. Was werden die Leute herum um sie denken? Fürchte dich nicht. Gott handelt, Gott beginnt einen neuen Bund, ein neues Handeln. Fürchte dich nicht, es wird neu sein, es wird anders sein. Schwierig zu verstehen, aber du musst auch nicht alles verstehen, aber fürchte dich nicht. Weihnachten beginnt so. Lobgesang des Zacharias, Lukas 1. Wir werden ohne Furcht ihnen dienen und ihn loben. Fürchte dich nicht. Zacharias, als er dann wieder sprechen kann, hat das gelernt. Ohne Furcht werden wir ihm dienen. Fürchte dich nicht. Die Hirten auf dem Felde. Mit diesem Wort der Engel, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, gehen sie dann los und finden Jesus. Beten ihn an, fürchte dich nicht. Es ist ein zentrales Wort zu Weihnachten, zum Beginn des neuen Bundes. Ein zentrales Wort, was im Neuen Testament uns gesagt wird, was von den Engeln uns gesagt wird, offensichtlich etwas, was Gott uns zutiefst in unsere Seele hineinsprechen will. Nimm dir Zeit, das zu hören, das zu lesen, nachzulesen. Schau dir Lukas 1 an und die anderen Texte drumherum. Lass dich nicht beeinflussen von der Hektik und von dem Stress, den wir haben. Und der Black Friday, meine Zeit, brauchst du das, was man an Black Friday kriegt, wirklich? Ist es das wert, das alles in Hektik haben zu wollen, was man haben muss und dann das, was Gott sagt, verpasst? Fürchte dich nicht. Ich möchte anschauen mit euch, woher dieser Text kommt, Jesaja 41, und möchte das mit euch lesen. Es kommt aus dem Trostbuch Israels wo das Kommen des Messias in besonderer Weise verheißen wird, relativ unmittelbar vor den vier Gottesknechtsliedern, die in besonderer Weise das Kommen und das Wesen auch des kommenden Messias verdeutlichen. Seine Berufung, seine Art und Weise, wie er seine Herrschaft, seine Beauftragung ausleben wird. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen, du, fürchte dich nicht. Du, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zustanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts, wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, was auch immer, fürchte dich nicht. Ich spreche zu dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Vers 14, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, du Wurm. Deutlicher kann man die Angst nicht ausdrücken, die Israel hat. Und gerade zu diesem Wurm spricht Gott, fürchte dich nicht. Du Wurm Jakobs, du Häuflein Israel. Da wird nicht die Macht des Volkes Gottes verdeutlicht, sondern du Würmchen. Du Häuflein. Ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser, der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen, Hügel dem Spreu gleich machen, du wirst sie worfeln. Und der Wind wird sie vortragen und der Sturm sie zerstreuen, du aber wirst jubeln in dem Herrn und dich rühmen in dem Heiligen Israels. Als ich diesen Text vorbereitet habe, zum ersten Mal gelesen habe, na klar habe ich den auch schon mal gelesen, irgendwann und immer mal wieder, war ich schon ein wenig erschreckt, ob der Aktualität dieser Situation, die hier angesprochen wird. Wo sind die Leute, die mit dir Krieg führen? Du wirst sie worfeln, also in kleine Stücke schneiden. Du bist ein neuer, scharfer Dressschlitten mit Doppelschneiden. Er scheint so konkret in unsere Zeit, in unser Erleben hineinzusprechen. Wo sind die Leute, die mit dir Krieg führen? Wo sind die Leute, die mit dir Rechtsstreit führen? Israel ist vor dem Weltgerichtshof oder was zitiert. Wo sind sie? Sie sind weg, sie sind wie nichts. Es ist so aktuell, Israel als doppelklingiger Dreschschlitten. Das ist schon ein herbes Gerichtswort über die Gegner Israels. Wichtig aber, dass man sich jetzt nicht verliert in Aussagen darüber, ob und wie weit Israel das Recht hat, sich zu wehren. Und ob der so und so vielte Oktober schlimmer ist als der 9. November und was weiß ich was. Ob Israel das Recht hat, seine Nachbarn zu worfeln und in kleine Stücke zu schneiden. Man kann sich verlieren in solchen Aussagen. Das wird Gott regeln, das müssen wir nicht regeln. Aber dass das hier so aktuell steht, hat mich erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte jetzt erwartet, einen Weihnachtstext zu lesen, wo das Wort "fürchte dich nicht" drin steht und finde so einen Text. Und doch ist dieses Wort "fürchte dich nicht" ein Weihnachtstext, mit dem Gott das Weihnachtsgeschehen einleitet. Und einen starken Akzent setzt. Alleine in diesem Text kommt das Wort, also Jesaja, Viermal vor, fürchte dich nicht. Und in den Weihnachtstexten kommt es auch viermal vor und Zacharias hat es verstanden, dass wir dann ihn ohne Furcht ihn loben können, ihm dienen können. Das scheint etwas zu sein, was Gott so übernimmt. Wichtig ist für unser Thema wahrzunehmen, wie stark dieses Fürchte dich nicht auch in dem ganzen Umfeld des Textes ist, den wir lesen. Viele Ausleger ordnen diesen Text ein in die Zeit nach dem Exil. Israel ist ein Würmchen geworden, ein kleiner Haufe, zusammengeschlagen von denen, die Israel erobert haben, Jerusalem zerstört haben. Und jetzt soll Israel wieder zurück in das gelobte Land. Und sie kommen sich vor wie ein Würmchen, wie ein Häufchen. Das schaffen wir nicht, das geht nicht. Wie soll das passieren? Ja, das kann man nachvollziehen. Viele aus dem Volk trauen sich den Neuanfang in der zerstörten Heimat nicht zu, nicht mehr zu. So sehr dieser Text in eine Situation Israels hineinspricht, damals und offensichtlich ja auch heute, ist dieser Text auch für uns. Er ist ein Text Israels, ja, zunächst einmal, primär, sekundär für uns, die wir eingepfropft sind im Glauben an Jesus Christus in den Ölbaum Israels. Ja, zunächst ist es ein Text für Israel, aber dann eben auch für diejenigen, die in Jesus eingepfropft sind. Dieser Text ist ein Balsam sicherlich für die Hörer jüdischen Hintergrunds. Und dann sicherlich auch für uns. Er gilt für Menschen, die in Christus sind. Und kennzeichnet die Weihnachtsgeschichte. Weil uns dieser gleiche Gott begegnet, der im Alten Testament Israel führt und den neuen Bund für uns geschaffen hat, es ist der Gott mit dem gleichen Wesen, der, wenn er anfängt zu handeln, es nicht tut, um uns Angst zu machen. Bevor Gott anfängt zu handeln, sagt er, hab keine Angst davor. Es wird neu sein, du wirst Probleme haben, es zu verstehen, aber ich handle jetzt. Ein Gott, der uns zunächst einmal vor seinem Handeln davor warnt, es könnte dir Angst machen, aber hab keine Angst, das sollten wir verstehen. Und uns diesem Gott anvertrauen, der so viel Wert darauf legt, diesen Akzent am Ende des alten Bundes, am Anfang des neuen Bundes uns mitzuteilen, fürchte dich nicht. Deutlicher kann man es doch gar nicht sagen. Wie sollten wir Angst haben vor dem, der uns in Christus alles gegeben hat, alles geben wird, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel und auf Erden und wer weiß wo. Vor dem Gott, der uns begegnen will, der handeln will an uns und wenn er uns anpackt, hab keine Angst davor. Ich denke, man sollte sich die Zeit nehmen, dieses Wort wirklich in seine Seele hineinfallen zu lassen, denn wir leben in einer Zeit, wo wir Angst haben. Das ist ja auch ein Wort Jesu an uns. Ich habe dieses Wort mitgebracht, dass wir es nochmal lesen. Johannes 16, Vers 32. Dies habe ich euch mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Aber in der Welt, da lebt ihr ja auch. In der Welt habt ihr Angst. Das hört sich so natürlich und normal an. Das wisst ihr selber, in der Welt habt ihr Angst, brauche ich euch nicht zu sagen. Ich habe zu euch gesprochen, dass ihr in mir Frieden habt, aber in der Welt habt ihr, ja wir leben doch in der Welt, wo denn sonst? Das gehört zu uns, zu unserem Leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist eine Aussage, die Jesus hier tut. Normalerweise machen wir als Gläubige das ja so, dass wir sagen, du musst mehr glauben, mehr beten, mehr Bibel lesen, was weiß ich was, dann hast du keine Angst mehr. Dann geht alles wie von selbst, dann Und Jesus sagt hier, in der Welt habt ihr Angst, damit ihr in mir Frieden habt, aber in der Welt habt ihr Angst. Und ihr lebt in der Welt. Und das ist ein Faktum, was Jesus hier nennt. Und eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen, mit der wir leben müssen, mit der wir zurechtkommen müssen. In der Welt habt ihr Angst. Deutlicher kann man es doch nicht sagen. Die Welt ist nicht der Himmel auf Erden. In Deutschland könnte man den Eindruck haben, dass wir uns hier, es ist ja alles so, es braucht ja nur noch ein paar Bürokraten mehr, dann ist alles geregelt. Von vorne bis hinten, alles ist geregelt. Alle Baugenehmigungen, alles, was man regeln kann, ist in Deutschland geregelt. Wir brauchen gar keine Angst vor gar nichts haben. Das ist ja unsere Situation. Wir sind so geborgen in der Verwaltungsordnung für alles Mögliche, dass wir gar keine Angst haben müssen. Es könnte der Himmel auf Erden sein, wenn die Bürokratie ein wenig schneller arbeiten würde. Ja. Und dann hätten wir hier Himmel auf Erden. Aber das ist ja nicht der Bibeltext und das gehört auch nicht zu unserem Glauben. Die Erde und auch Deutschland ist nicht der Himmel auf Erden. In der Welt habt ihr Angst. Ehrlicherweise, ich habe nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, wir hätten es gelernt, dass wir nicht mehr Krieg führen, weil die Mächtigkeit der Waffen so massiv wird, dass wir es kapieren, dass Krieg nicht mehr sinnvoll ist. Und in welcher Situation finden wir uns? China rüstet für den Angriff auf Taiwan, Trump rüstet auf den Angriff auf Venezuela. Putin macht sowieso weiter. Wir kommen doch aus dieser Kriegsmaschinerie offensichtlich gar nicht heraus. Gott begegnet uns nicht, dass wir Angst bekommen, sondern dass wir Frieden haben. Das, was hier Jesus sagt, dass ihr in mir Frieden habt. Aber unsere Hoffnungen gehen nicht auf diese Welt. Also sollte ich von dieser Welt das auch nicht erwarten. Das, was Jesus hier sagt, meint ja nicht krankhafte Ängste, meint nicht Phobien, die Angst vor Spinnen oder vor engen Räumen oder was weiß ich was. Es meint nicht, dass wir in irgendeiner Weise krank werden oder krank sind oder so irgendwas, sondern es meint normale Menschen, normale Jünger, die in dieser Welt leben. Es wird so sein, dass ihr in dieser Welt Angst habt. Und die ersten Jünger, wo die Verfolgung und die Römer anfangen, die ersten Jünger schon hinzurichten, und Paulus wird ja dann in Rom hingerichtet als Märtyrer. Sie haben das ja erlebt. Angst hat eine normale Funktion. Angst ist nicht schlecht. Sie bewahrt uns vor Löwen, vor Wölfen, was weiß ich was, vor steilen Abhängen, es sei denn, wir haben ein Handy und gehen immer dichter an den Abhang ran. Aber normalerweise ist Angst eine positive Sache, dass sie uns hilft, vor Gefahren zu schützen. Angst ist eine positive Sache. Aber wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir permanent Angst haben. Es fehlen uns die Zeiten der Ruhe und des Abschaltens, der Entspannung, der Sicherheit, der Geborgenheit, dass wir wissen, wo wir ein Zuhause haben. Und wir fliehen am laufenden Band nur noch irgendwo hin, wo wir meinen, dort wäre es sicher. Und dann ist Teneriffa unter einer Eisdecke und dann ist in Mallorca oder was weiß ich was eine große Welle, die dann ein paar Touristen ins Wasser spült. Wird man da angstfrei leben können? Sicherlich nicht. Komplizierter werdende Welt, ja. Die vielen Dinge, zu viele Dinge sind angsteinflößend geworden. Und wir scheinen demgegenüber machtlos zu sein, ausgeliefert zu sein. Wir können nicht mehr fliehen. Die Menschen werden brutaler. In der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus. Kälter und brutaler, überall sind Messerstechereien und Diebe unterwegs. Die Gesellschaft ist kompliziert und unüberschaubar geworden mit all ihren Möglichkeiten und Chancen. Es beginnt ja schon beim Fahrkartenautomaten in der Nachbarstadt. Versuch mal, das Programm in der Nachbarstadt zu verstehen Wo muss ich jetzt was drücken, damit ich den richtigen Fahrschein kriege und nicht? Die Welt wird kompliziert bis zum Gehtnichtmehr. Und zu Hause ist es doch auch nicht besser. Vom Videorekorder, wer hat denn sowas noch? Vom Videorekorder bis zum Flachbildschirm, vom Handy, Computer, Tablet, Laptop, Flatrate und Netflix und 500 Fernsehprogramme. Es wird so kompliziert und unüberschaubar, aber auch die Möglichkeiten, die Chancen. Und die Flatrate programmiert ja unsere Gier. Die brauche ich auch, die Flatrate. Die Gier, möglichst alle Chancen zu nutzen, für mich nur das Beste, das bin ich mir doch wert. Und dann hat man einen Klick gesetzt und dann für 125,47 € pro Monat, 2 Jahre lang, den super günstigen Festtarif für irgendwas, was man gar nicht haben wollte. Nur weil man drauf gedrückt hat, weil es da stand, der super tolle irgendwas. 125 irgendwas wird abgebucht jeden Monat, du kommst da gar nicht mehr raus aus dem Festprogramm. Die Chance, die Gier, die Möglichkeit, das Unüberschaubare, wo muss ich jetzt draufklicken? Und dann klickst du und es ist verkehrt und du sitzt fest und ich stehe in einer Falle. Das heißt, wir sind in unserer Gesellschaft gefangen zwischen der Angst, etwas zu verpassen, irgendeine Bar nicht zu kriegen und der Angst, in irgendeine Falle zu tippen mit irgendeinem Klick oder irgendeinem Anruf und du sagst aus Versehen ja und du hast irgendeinen Vertrag über 20 Waschmaschinen und du hängst gefangen in dieser Welt der Angst, die auf der einen Seite dir deutlich macht, du musst Angst haben, es zu verpassen oder du musst Angst haben, in die nächste Falle zu tappen. In der Welt habt ihr Angst. Und da braucht man noch nicht mal krank zu sein. Da braucht man noch nicht mal Angst, in dunklen Räumen zu haben. Sondern das ist für uns als Normalos so normal wie nur was. In der Welt habt ihr Angst. Es hängt natürlich auch mit unserer Gier zusammen, mit der Welt der Chancen, die wir haben. Diese Welt überfordert uns. Sie macht uns klein und hilflos, wehrlos. Sie spielt aber doch auch an auf unsere Versuchlichkeit. Das will ich auch haben. Ich habe auch noch ein altes Handy. Das funktioniert eigentlich noch. Das habe ich irgendwo weggepackt. Ich habe ein neues Handy. Wenn ich dieses Handy, dieses neue Handy meinen Töchtern zeigen will, Papa, was hast du denn da für ein altes Ding? Es funktioniert alles noch. Wie viele Drucker haben wir weggetan, weil der nächste Drucker viel besser wäre, aber die alten funktionieren noch. Der Scanner, wie viele Scanner? Die Gier, irgendwas zu verpassen, überfordert uns. Jesus sagt, diese Welt habe ich überwunden. Interessanterweise sagt Jesus nicht, die Angst habe ich überwunden. Die Welt habe ich überwunden. Das heißt, Jesus hilft uns nicht nur bei der vielen Auswahl der Klicks, den richtigen Klick zu setzen, damit man nicht in die Falle geht. Also nicht das Klein-Klein unseres Alltags, uns dabei zur Seite zu stehen, sondern er macht deutlich, diese Art von Welt überwinde ich, habe ich überwunden. Ich helfe dir nicht nur bei den Klicks des Alltags, sondern die Welt insgesamt. Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Darum geht es. Nicht, dass er mir hilft, beim Black Friday den richtigen Button zu setzen. Das sicherlich nicht. In der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe eine neue Schöpfung vor. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Glaube und die Beziehung zum lebendigen Gott vermitteln uns Geborgenheit und Sicherheit, ein Zuhause in seiner Welt, weil er bei uns ist und nicht, weil wir den richtigen Klick gesetzt haben. Wehe uns, wenn wir das verwechseln. Wenn wir Weihnachten mit Glühwein trinken verwechseln und tatsächlich mit dem Glimmer und Glitzer meinen, die richtigen Emotionen wecken zu können. Es geht darum, dem lebendigen Gott zu begegnen. In der Welt habt ihr Angst. Erster Johannesbrief macht uns deutlich, darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit, Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ein Gott, der die Strafe für unsere Schuld und Sünde auf sich nimmt, sollte ich vor diesem Gott Furcht, Angst haben? Ehrfurcht, ja. Vor seiner Größe und Herrlichkeit, aber keine Angst, keine Sorge, ihm zu begegnen. Die aktuellen Krisen, Endzeit, Krieg in Europa, China, Klimawandel, Wirtschaftskrise, Endzeitängste. Hält Gott Gericht? Das wird ja in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, auch deutlich. Ja, Gott wird Gericht halten. Er ist der Richter. Er ist derjenige, der Gericht hält. Gebote Gottes werden mit Füßen getreten. Sollte da Gott nicht endlich eingreifen und eingreifen wollen? Ja, Gericht gehört mit dazu. Für Israel hieß das Gericht Strafe Gottes, Exil, Rauswurf aus dem heiligen Land. Israel weiß, dass Gericht auch Strafe heißt. Und dann aber auch als kleiner Wurm, der immer von anderen getreten wird. Herr, komm endlich zum Gericht, dass uns Recht wird, dass uns Gerechtigkeit entsteht. Die Sehnsucht danach, dass Gott endlich handelt, zu dieser Endzeit kommt und handelt, Gerechtigkeit wirkt. Und auch hier ist ein Wort Jesu zum Thema Endzeit und Angst davor, dass alles den Bach runtergeht. Lukas 16, die Verse 26 bis 28. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Auf Erden wird den Völkern bange sein. Sie werden verzagen vor dem Brausen des Meeres. Ja, Angst. Ein Problem nach dem anderen. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels oder der Himmel werden ins Wanken kommen. Alsdann werden sie den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, wenn ihr das seht und merkt, dann verkriecht euch in eure Angst und schließt das Kämmerchen hinter euch zu. Das steht hier nicht. Dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn Gott zum Gericht kommt, naht sich unsere Erlösung. Wenn ihr das geschehen seht, wenn ihr mitkriegt, dass die Dinge anfangen, sich so in diese Richtung zu bewegen. Die Welt hat Angst, ja, und es wird sogar noch verheißen, dass sie noch mehr Angst kriegen wird. Man könnte ja vergehen da drin. Wenn ihr das aber mitkriegt, dann erhebt eure Häupter und fangt an, ihn zu loben, denn eure Erlösung wird dann endlich sichtbar und deutlich. Also zum Schluss, fürchtet euch nicht. Wenn wir auf das Kommen Jesu warten, ist das immer auch dieses Beide. Einmal zum Advent, dass er den neuen Bund anfängt, das hat er getan. Und dann aber auch zum Endgericht, zur Endzeit. Und wenn ihr seht, dass Jesus dazu kommt, zu diesem Moment kommt, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Fürchte dich nicht. Steht dieses Wort nicht auch am Ende der Bibel, in der Offenbarung? Ich möchte diesen Text auch noch lesen. Gott sagt, ich bin das A und das O. In Kapitel 1 der Offenbarung spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und als ich den Menschensohn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle in meiner Hand. Fürchte dich nicht. Lasst uns miteinander beten. Wer leitet uns im Gebet? Also wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass wir diese Welt nicht verwechseln mit deinem Himmel, mit deiner Ewigkeit. Auch wenn es uns hier so gut geht, auch wenn wir geordnet und sicher leben. Hab Dank dafür, dass wir in deiner Gegenwart unser Zuhause haben. Herr, und wenn wir die Verheißungen sehen, die du in deinem Wort gibst, dass die Welt einmal vor Angst vergehen wird, dann schenk, Herr, dass wir da mit unseren Gefühlen, mit unseren Denken nicht mit dazwischen sind, sondern dass wir an dir hängen und von deiner Realität uns prägen lassen, von deiner Gegenwart. Hab Dank dafür, dass du uns dieses Fürchte dich nicht gibst, am Ende des Alten, am Anfang des Neuen Bundes und dann auch am Ende der Bibel. Hab Dank dafür, dass du uns umfassend hineinnimmst in deine Geborgenheit, in deine Gnade, in deine Gegenwart. Wir sagen dir Dank, Herr, dass du uns ein Zuhause, eine Heimat in deiner Gnade schenkst und wir freuen uns darüber. Und wir sagen dir Dank, Herr, dass wir staunen dürfen, dass du uns, der du alles getragen hast, dass du uns in Christus alles schenken wirst. Herr, wir freuen uns auf diese